Vielleicht habt ihr schon öfter mal gedacht, ja, irgendwo anders, in Afrika oder früher, als die Leute irgendwie noch näher an Jesus dran waren, da hat das Wort Gottes bestimmt irgendwie gewirkt. Aber heute, aber vielleicht wirkt es so bei ganz besonderen Gemeinden oder in besonderen Situationen, aber bei uns so ganz normal. Genau deshalb habe ich diesen Text ausgesucht, um deutlich zu machen, Gottes Wort wirkt in Situationen, wo man darüber nicht besonders nachdenkt oder wo sich das gerade nicht zu ereignen scheint. Was ist hier erzählt? Im Kapitel 16 der Apostelgeschichte wird zum ersten Mal was erzählt, was so nicht so sonst so oft gesagt wird, wenn eine religiöse Gemeinschaft über sich selbst und ihre Geschichte berichtet. Der Apostel Paulus mit ein paar Mitarbeitenden ist von der sozusagen von der obersten Instanz, die es damals in der jungen Kirche gab, vom Apostelkonzil, bewusst beauftragt worden, geh du mal zu den Heiden, zu den Leuten, die keine Juden sind, die keine Vorerfahrungen in unserem Glauben haben und kümmere dich um die. Da kannst du gut mit Paulus, du kannst gut Sprachen, du hast theologisch was drauf, du bist da irgendwie berufen, wir merken das, geh du mal dahin. Endlich, hat der Paulus sicher gesagt, endlich, ich habe das ja schon vorher getan, ich habe ja schon vorher gewusst, dass das mein Auftrag ist. Aber jetzt habe ich auch sozusagen den Stempel drauf. Jetzt darf ich auch loslegen. Und er zieht los, Kleinasien. Es läuft sich zunächst gut an, aber dann kommen sie in so eine komische Durststrecke. Es geht nicht weiter, obwohl sie nichts anderes machen als vorher, jedenfalls rein äußerlich. Sie wandern von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt. Sie gucken, was sind das für Gemeinwesen, wo wir sind. Gibt es da schon eine Synagoge, wo man vielleicht mit open-minded, also offenherzigen Leuten mal anfangen kann, mal was deutlich machen kann? Gibt es da Leute, die sagen, ich bin zwar kein Jude von Geburt, aber es interessiert mich dieser schöne alte Kultus, das finde ich irgendwie interessant oder exotisch. Kann man da anknüpfen oder muss man wirklich bei Null anfangen? Gut, sie kommen dahin, verschiedene Orte und irgendwas steht sozusagen auf dem Kabel. Es geht nicht weiter. Sie finden keine Leute. Wir wissen nicht ganz genau, was das ist. Hat das daran gelegen, dass es irgendwie in diesen Orten keine interessierten Menschen gab? Gab es Widerstand? Das wird hier aber nicht beschrieben. Ist es auch eine Müdigkeit, ein kleines Ausgebranntsein des Paulus, der so überstark und wild entschlossen losgelegt hat? So richtig weiß man das nicht. Aber die Jünger oder die Apostel fühlen hier, irgendwie sind die Verhältnisse so, dass das nicht arbeitet, dass das nicht läuft. Irgendwie ist der Geist nicht gegen uns, aber der zeigt uns hier nicht. Und das erleben sie jetzt nicht nur einmal, das würde man ja verschmerzen, sondern sie gehen dahin und sie gehen dahin und sie gehen dahin. Sie tasten sich so vor, immer in so Pionier- und Anfangssituationen, es geschieht nichts. Da kann man schon ein bisschen nervös werden, wenn man so einen Auftrag oben auf, sozusagen im Kopf hat. Und dann sagen sie, okay, bringt alles nichts, wir gehen nach Troas, das ist eine Hafenstadt, und wir gucken dann mal, was dann sein wird. Wenn wir erleben wollen, dass das Wort Gottes wirkt, dann müssen wir hinnehmen, dass es solche Phasen gibt. Ich glaube, jeder Christ über 25 oder über 30 kann euch das schildern. Es gibt einfach Phasen, wo man denkt, hä? Ich bin doch nicht anders, Gott ist doch nicht anders als vorher, wieso läuft denn das nicht? Was mache ich denn falsch? Manchmal machen wir auch was falsch. Aber manchmal sind das auch Wartezeiten, manchmal sind das Umformungszeiten, manchmal sind das Zeiten, wo etwas Neues aufbrechen muss. Und als sie hier in Troas sind, wird auch nicht gesagt, wie sie diese Zeit überstanden haben. Haben sie angefangen, sich zu streiten? Haben sie angefangen zu sagen, wir müssen irgendwie nochmal über unseren Auftrag nachdenken? Aber was ziemlich klar ist, ist, dass sie an der Sache dran geblieben sind. Sie haben nämlich nicht gesagt, dann gehen wir zurück nach Jerusalem oder Antiochia, in irgendeine schöne heidenchristlich-jüdische Gemeinde, wo es so richtig gut ist, da gehen wir hin. Das hätten sie machen können. Tun sie nicht. Sie halten aus in dieser Dürrephase. Und vermutlich, das steht hier nicht, aber ich denke, vom Ergebnis können wir das schließen, bleiben Sie am Wort Gottes. Sie beschäftigen sich weiter damit. Sie beschäftigen sich weiter mit dem Zentrum. Worum geht es denn eigentlich? Was hält uns zusammen? Was beauftragt uns? Was gibt uns Kraft? Was will Jesus denn? Und dann wirkt es auch. Es wirkt nämlich darin, dass Paulus plötzlich sozusagen ganz anders aufnahmebereit ist, ganz plötzlich ganz anders versteht, der Auftrag Gottes ist weiter. Es gibt nicht nur diese kleinen Städte hier in Kleinasien, wo er sich wahrscheinlich wohlgefühlt hat, denn er hat ja in Kleinasien, wenn auch an einer anderen Ecke, gelebt. Wie die funktionierten, wusste er. Aber da war noch viel mehr, der Horizont Gottes geht viel weiter. Und dafür musste er vorbereitet werden. Und das geht nur, wenn wir dem Wort treu bleiben, auch in Phasen, wo wir nicht mit Riesenschritten in Entwicklungen vorankommen. Paulus hat einen Traum. Da Paulus ein normaler Mensch war, es gibt Diskussionen, ob er wirklich normal war, aber das sagt er selber, ich habe dieses Leiden und weiß nicht, was das ist. Aber gehen wir mal davon aus, dann hat er Träume gehabt, vermutlich jede Nacht. Jeder Mensch hat Träume jede Nacht, denn er verarbeitet das, was er tagsüber erlebt. Das war bei antiken Menschen nicht anders als bei uns. Die Aufmerksamkeit oder das Nachdenken darüber, ob Träume Bedeutung haben oder nicht, war allerdings größer als bei uns. Aber auch Paulus hat nicht jeden Montag sich gefragt, was habe ich von Sonntag auf Montag geträumt, sondern er hat gemerkt, dieser Traum, diese Zuwendung Gottes, diese Vision Gottes ist anders. Und ich glaube, dass die meisten von euch sagen werden, wenn Gott mir was klar machen will, dann hat er seine Möglichkeiten. Vielleicht bin ich manchmal irgendwie stur, vertrottelt, verpeilt, sonst was. Aber im Grunde weiß ich, wenn ein Gedanke mir durch den Kopf schießt, das war meine Idee oder das kommt woanders her. Manchmal muss es sich ein paar Mal wiederholen oder es muss sehr eindrucksvoll sein, aber im Grunde kann man anfangen zu lernen, das zu unterscheiden. Es ist wichtig, dass man sich nicht dauernd den Puls fühlt und sagt, war das jetzt eine Vision oder habe ich einfach nur Hunger? Aber es ist auch wichtig, nicht alles auszuschließen. Nicht bei jedem Traum, der so massiv und stark da ist und der mich wirklich auf etwas Wichtiges hinweist, zu sagen, ach, Träume sind Schäume. Das ist das Abenteuer, das ist die Herausforderung des Glaubens. Also, Paulus hat einen Traum. Und bestimmt hat er vorher mit seinen Mitarbeitenden gebetet, hat Gott um ein Zeichen, hat Gott um irgendeinen Hinweis gebeten. Und er kommt. Das Wort Gottes wirkt, auch in solchen Dingen. Und dann, und genau hier macht Paulus es eben richtig, sagen die nicht, wir sollten jetzt mal einen Arbeitsplan darüber erstellen und eine Kommission zusammenrufen und einen Arbeitskreis, ob wir vielleicht überlegen, die Mission nach Europa auszuweiten. Sondern sie sagen, das war's. Wir haben immer nur auf Kleinasien bezogen gedacht. Gott hat andere Pläne. Der will über diesen Isthmus rüber. Der will, dass wir nach Europa springen. Und sie suchen ein Schiff. Das ist ihre Folge. Das ist ihre Art zu glauben. Das ist ihre Art, Gottes Wirkung und das Wort Gottes als Wirkung ernst zu nehmen. Wir sagen oft gehorchen. Das ist so ein Wort, dass wir denken, gerade in Deutschland nicht so ganz unbelastet. Aber dann sagt doch, wir folgen Gott. Wir versuchen nicht nur, sondern wir setzen um, was wir verstanden haben. Dem Wort Gottes folgen, das Wort Gottes umsetzen, das wäre der zweite Schritt, wie Gottes Wort wirkt. Gott kann überall Riesenplakate und sonst was hinmachen. Du kannst das sagen, Ralf, die DDR war zu plakatiert mit guten Rot und Gold geschriebenen, das ganze Land war voll mit irgendwelchen klugen sozialistischen Sprüchen. umgesetzt wurde halt nicht so viel, weil die Leute sich auch dran gewöhnt haben. Das stand ja überall und dauernd. So möchte ich nicht, dass Gott mit mir umgeht, dass er mich sozusagen erst mir es auf die Stirn ballern muss. Sondern ich möchte, wenn ich um ein Zeichen bitte, es ernst nehmen und sagen, ja, ich tue es jetzt auch. Ich will dir folgen, ich will dir vertrauen und ich will umsetzen, was ich von dir verstanden habe. Das Interessante ist übrigens in der Formulierung, vorher schreibt der Lukas, sie fuhren nach dahin und nach dahin, in Bithynien, Mysien und so weiter. Und dann, an diesem Punkt, sagt er, da nahmen wir ein Schiff nach Troas. Plötzlich wechselt er, eigentlich grammatikalisch falsch, würde ihm jeder Redakteur durchstreichen, wechselt er die Person. Das zeigt, er gibt die Distanz zu dieser Sache auf. Vorher hat er eher so auf die Sache geguckt, haben die das probiert und so, war ja nicht meins. Hier ist er beteiligt, hier ist er mittendrin, hier sagt er, wir haben das getan. Vielleicht war das auch sein Sprung in dieses Team, das kann sein. Aber ich glaube eher, dass es einfach zeigt, jetzt sind sie wieder auf der Spur, jetzt sind sie wieder an Gottes Sachen unmittelbar interessiert. Dann kommen sie also nach Philippi. Ist keine ganz kleine Stadt, auch damals nicht gewesen. Sprache verstanden sie, war Griechisch. Aber wo fängt man denn an in so einer Stadt? Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Vision, wir wollen dem Wort Gottes folgen. Wie kann das Wort Gottes, diese Botschaft von Jesus Christus als dem Erretter in dieser Stadt wirken? Die hatten ja kein Missionswerk, das ihnen irgendwelche Plakate, Ballons und ich weiß nicht, was alles geschickt hat. Die mussten sich ja irgendwas ausdenken. Es gab noch nie mal Traktate. Irgendwie müssen sie ja einen Anknüpfungspunkt gesucht haben. Wenn man sich die Methode des Paulus anguckt, dann ist das meistens so, dass er zunächst mal geguckt hat, gibt es hier irgendwie eine Synagoge, die interessiert wäre, die bereit wäre, sich mit Jesus Christus auseinanderzusetzen. Wenn das nicht läuft, dann gibt es vielleicht einen Kreis von Gottesfürchtigen, Leute, die allgemein an religiösen Fragen interessiert sind und das Judentum für sich zumindest nicht ausschließen, aber sagen, also Beschneidung bitte nicht und auch so die ganzen koscheren Gesetze und so, das ist mir zu heftig. Aber allgemein bin ich dafür und bin interessiert. Da gab es eine ganz nicht unerhebliche Zahl in Israel, in Europa damals. Und dann haben sie geguckt, haben überlegt, was können sie machen? Wie können sie einen Ansatzpunkt finden? Und sie warten bis Sabbat. Das ist interessant, das kommt hier in dem Text vor. Da wird gesagt, sie warteten, bis der Sabbat da war. Sie brauchten also einen Anlass. Sie brauchten etwas, wo eine Gelegenheit für das Wort Gottes ist. Ich glaube, dass manchmal wir auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Wenn wir sagen, wir möchten doch, dass das Wort Gottes wirkt und sich ausbreitet, wir möchten doch Bekannten, Freunden, Kollegen, sonst was, wir möchten etwas von unserem Glauben mitteilen, wir möchten, dass das spürbar wird in unserem Leben und dass diese Botschaft weitergeht, dann haben wir immer so zwei Extreme. Die eine Extrem ist, wir gehen zu der Arbeit oder wohnen da in der Gegend und Jahrzehnte und kein Mensch weiß, dass wir Christen sind. Die wissen vielleicht, dass wir zu einer Kirche gehen, aber warum das für uns wichtig ist, das erfahren die Leute nicht. Irgendwie haben wir den Eindruck, es ergibt sich keine Gelegenheit. Die andere, wesentlich seltenere, aber auch vorkommende Missverständnis ist, es gibt den Typ, der es wirklich immer anbringt. Ob du mit dem am Marktstand stehst oder auf einer Gästetoilette oder vor der Pommesbude oder wo auch immer, die finden immer eine Gelegenheit einzuhaken und zu sagen, ich sage dir jetzt, dass du verloren bist, dass du gerettet werden musst und ich gucke mich an, ich bin gerettet, es geht mir wunderbar. Beides ist nicht, nach meiner Erfahrung, nicht ideal. Eine Gelegenheit für das Wort Gottes ist dann, wenn ich den anderen so interessant, so liebenswert, so wichtig finde, dass ich ihm sagen kann, guck mal, bei dem Problem würde ich jetzt beten. Guck mal, bei dieser Frage ist für mich gerade diese Bibelstelle, und zwar nicht die ganze, sondern gerade diese, ziemlich wichtig. Guck mal, wir könnten jetzt zusammen beten. Ich könnte mit dir das besprechen. Ich könnte mit dir irgendwo hingehen, wo wir Konflikte lösen können, wo wir ein Problem anfassen können. Und wir tun das dann in der Kraft Gottes. Das glaube ich. Das wäre für mich eine Gelegenheit, wo es passt, wo der andere nicht sozusagen nur das Objekt meiner Bemühung ist, weil er gefälligst sich mit der Botschaft auseinanderzusetzen hat, sondern wo die Botschaft für uns gemeinsam eine Brücke wird, wo wir uns verständigen können, wo wir sagen können, die Liebe Gottes kommt zum Menschen, das Wort Gottes wirkt auch in ihr und ihm. Es heilt und macht gesund und bringt wieder zurecht. Dem Wort Gottes eine Gelegenheit geben. Dafür müssen wir uns offen halten. Wir müssen selber, wie Annika vorhin schon im Gebet gesagt hatte, eine Beziehung haben. Wir können schlecht aus dem Vollen schöpfen von etwas, wo wir nie den Topf aufmachen. Wir brauchen einen lebendigen, wahrhaftigen Umgang mit Gott. Und wenn wir in dem leben und sind und uns bewegen, dann werden uns solche Gelegenheiten immer wieder aufploppen. Dann werden wir merken, jetzt ist der Punkt, jetzt sag auch was von mir. Einen Spielraum finden für den Geist Gottes und für das Wort Gottes. Und die finden den hier. Bei diesen Frauen, die abends sich treffen, die religiöse Fragen diskutieren, sich austauschen über diese interessanten Kulte, die es da überall gibt, die unzufrieden und unglücklich in ihrer eigenen bisherigen Religion gewesen sind und die einfach froh sind, dass die Stadt sich abkühlt, dass man abends so schön am Wasser sitzen kann. Und in dieser Atmosphäre können die Apostel genau den Punkt setzen und sagen, Gott, der Herr Israels und Jesus Christus, sein Sohn, sind gekommen, um euer Leben zu bereichern, um euch Freude zu geben, um euer Leben auf einen festen Grund zu stellen. Das nächste und letzte ist dem Wort Glauben. Das Wort wirkt komischerweise hauptsächlich dann, wenn wir es glauben. Das hat nichts damit zu tun, dass wir autosuggestiv da irgendwas machen, sondern wenn ich von etwas rede und selber nicht finde, dass es wirklich gut ist, wird kein Werbeauftrag gelingen. Diese Jünger mussten damit leben, oder diese Apostel mussten damit leben, dass sie hier eine kleine Gruppe, lass das 25 Leute gewesen sein, da abends treffen. Wir wissen auch nicht, wie oft die getroffen haben. Und dann bekehrt sich eine. Ja, von den anderen ist nicht die Rede. Es steht da auch nicht etliche oder so. Eine. Und ob die in dem Muster, was die Männer da so im Kopf hatten, wirklich so die erste Wahl war, da habe ich ja schon Fragen. Gut, sie brachte Geld in die Bewegung, das ist jetzt nicht falsch. Aber sie war schon mal eine Frau. In dem Traum war es ein Mann, der gesagt hat, komm herüber und hilf uns. Ja, von dem der Paulus geträumt hat. Da könnten jetzt strenge Ausleger sagen, ja, wieso, das passt ja nicht. Und dann ist es eine Frau, die lässt sich zwar mit ihrem Hausstand taufen, das war so üblich, wenn einer sich entschließt, und sie war wohl die Chefin da bei sich, dann haben das die anderen nachvollzogen. Aber es sind noch nicht die Massen. Es ist nicht der große europäische Aufbruch. Es ist nicht die halbe Stadt Philippi. Es gibt noch nicht mal eine satte Auseinandersetzung, so eine Entscheidungssituation, die zwar unersprießlich ist, aber ja auch was auslöst in einer Stadt. Es ist die eine Frau, die in Europa Nägel mit Köpfen macht. Aber die Apostel haben geglaubt und Gott das Wort geglaubt, dass hier was Neues und Entscheidendes anfängt. Die haben dem Wort, diesem Hinweis Gottes, diesem Ich will das Heil aller Menschen, die haben dem geglaubt. Und dadurch ist in kleinen Schritten etwas Gutes, Grundsätzliches, Festes gewachsen. Dadurch ist das Wort Gottes, diese Botschaft, die uns bis heute erfüllt, nach Europa gekommen. Das Wort Gottes wirkt. Ich habe noch zum Schluss etwas ganz anderes, wo ihr vielleicht im ersten Moment sagen würdet, hä, was ist denn da der Zusammenhang? Ich möchte euch eine kleine PowerPoint-Präsentation zeigen. Mitten in der Innenstadt, in der Fußgängerzone von Wuppertal, steht eine kleine Statuette, steht ein so ein Klotz, so ein aus Kupfer gegossen. Man von Ferne kann man gar nicht viel sehen, was das eigentlich sein soll. Bitte das nächste Bild. Wenn man ein bisschen näher geht, sieht man immer noch nicht so ganz viel, was das sein soll. Es handelt sich offenbar um eine ganze Anhäufung von Menschen. Ah, dann kommt es schon näher. Ich denke, einige von euch können sich schon denken, worum es geht. Es bezieht sich auf die 30er Jahre in Deutschland, ein neuer politischer und für viele Menschen eben auch fast religiöser Führer behauptet sozusagen das Heil zumindest aller Deutschen zu bringen und man grüßt ihn mit einer aufgehobenen Rechten. Man huldigt ihm förmlich. Man sieht die Künstlerin, die heißt Ulla Hees und hat diese Skulptur 1984 geschaffen, zeigt so diese fast gläubigen Gesichter, diese sehnsüchtigen Gesichter, dass aus dieser Richtung, wo der eigene Arm hingestreckt wird, dass da etwas Gutes, etwas Neues, etwas, was ihnen wirklich hilft, kommt. Nächstes Bild bitte. Hier sehen wir es nochmal von der anderen Seite, nochmal ein bisschen besser fotografiert. Und die Künstlerin, finde ich, hat das sehr gut gemacht. Einerseits hat sie individuelle Gesichter geschaffen, aber sie hat auch wie ein Block von Menschen, die alle das Gleiche tun, unreflektiert, einfach, ohne nachzudenken, sich ergeben einem diesem Ruf, der in Deutschland so viel Schreckliches ausgelöst hat. Nochmal das nächste Bild. Aber wenn man diese ganze Figur nochmal anguckt, dann sieht man, wenn man genauer hinsieht, da gibt es auch noch ein paar andere. Es gibt ein oder zwei, die den Arm nicht hochstrecken, die stehen so in der Mitte. Und dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, die der ganzen Szenerie den Rücken zudrehen. Nächstes Bild bitte. Und die sind jetzt noch einmal, man kann diese Figur von ganz von allen Seiten herumgehen, die sehen auf etwas ganz anderes. Sie wenden sich nicht nur ab, weil sie das ablehnen oder so, sondern sie haben eine andere Quelle der Orientierung. Sie haben eine andere Quelle dessen, worum sie kreisen, worum es ihnen geht. Nochmal das nächste Bild bitte. Hier ist jetzt nochmal das einzeln fotografiert aus einer anderen Position. Und jetzt kann ich das auch aufklären. Es ist die Bibel, um die sie sich drehen. Diese kleine Figur erinnert an die sogenannte Barmer Erklärung. 1934 hat sich ein Teil der evangelischen Kirche, die nicht zur deutschen Kirche hören wollten, die im Grunde integriert wurden ins Deutsche Reich, hat sich ein kleiner Teil von Theologen und Laien abgespalten sozusagen oder hat in sich eine Art Untergrundkirche gebildet. Und damit sie das Gefühl hatten, auf was für einem Grund stehen wir denn eigentlich, auf was ist noch Verlass, was ist denn das Wort Gottes, worauf können wir denn wirklich fußen? Das ist die sogenannte Barmer Erklärung. Es sind nur 6 Sätze, jeweils an einem Bibelwort orientiert. Das finde ich wichtig. Es ist nicht die Erklärung ihres Willens, sondern es ist wirklich das, was sie aus der Bibel herausgelesen haben, was ihre Antwort war in dieser schwierigen Anfangssituation 1934. Haben sie diese Erklärung abgegeben und gesagt, das ist für uns Evangelium, das ist für uns der Wille Gottes, das ist für uns das Wort, um das es geht. Das ist die sogenannte Barmer Erklärung, 1934 im Mai erschienen. Jetzt kann man diese Barmer Erklärung durchaus kritisch sehen, weil sie nicht verhindert hat, dass viele deutsche Christen schreckliche Dinge sogar im Namen Gottes getan haben oder zumindest ohne das Wort Gottes je zu beachten. Aber es hat andererseits genau dieses Wort dafür gesorgt, dass nicht alle auf Linie waren, dass es ein Untergrundnetz gab, dass es Theologen wie Dietrich Bonhoeffer hervorgebracht hat, von dem wir heute noch inspiriert werden, dass es Verbindungen zum Ausland gab, die Rettungswerke installiert haben, sozusagen eine Untergrundbahn, wo Juden und andere Leute zumindest zu einem gewissen Teil rausgeschleust werden konnten. Und dass es immer wieder dieser Stachel war in verschiedenen Gemeinden, wir haben etliche Lieder zum Beispiel davon in unserem Gesangbuch, dieser Stachel war zu sagen, vielleicht ist Adolf Hitler eben doch nicht der neue Gott. Vielleicht ist es eben doch wichtiger, Christ zu sein und auf Jesus Christus bezogen zu sein, als Deutsch zu sein. Vielleicht ist es doch wichtiger, dass es im Kern darum geht, dass Jesus Christus mich liebt und gerettet hat, der übrigens ein Jude war. Diese kleine, vielleicht waren das 200.000-300.000 Menschen in Deutschland, was nicht viel ist, die haben sich an dem Wort festgehalten und das Wort hat das bewirkt, dass sie eine Orientierung hatten, dass sie eine Festigkeit hatten, dass sie Mut hatten, im Kleinen wenigstens. Und manche auch im Großen. Und dass nach 1945 überhaupt irgendjemand mit uns als deutschen Christen gesprochen hat. Das Wort Gottes wirkt. Und das will ich euch noch einmal mal ganz fest sagen und sagen, glaubt daran. Glaubt es, dass er durch euch etwas bewirkt, dass er mit euch etwas tut und dass das Wort Gottes in euch wirkt und eure Umgebung verändert. Das Wort Gottes wirkt. Amen.